NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Das Echo des Tages heute unter anderem mit folgenden Themen. Die Debatte über die Energiewende in Deutschland geht weiter. Bundesarbeitsministerin von der Leyen will einen runden Tisch zum Bildungspaket für Kinder aus Hartz-IV-Familien. Gaddafi setzt Streubomben gegen die libyschen Rebellen ein. Es gab einen Anschlag auf einen Armeestützpunkt in Afghanistan. In Nigeria finden Präsidentschaftswahlen statt. Und wir berichten über den Stand der Ermittlungen zur Ermordung des 9-jährigen Dennis und anderer Kinder. Und wie am Samstag natürlich immer über das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Dass Deutschland die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien schaffen soll, und zwar schneller als ursprünglich einmal geplant, das sagen mittlerweile Politiker aller Parteien. Bevor aber entschieden wird, wie schnell die Atomkraftwerke vom Netz genommen werden sollen, wird a. ihre Sicherheit überprüft und diskutiert und b. aber auch heftig gerechnet. Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE etwa bestätigte einem Bericht des Magazins Der Spiegel, dass eine Abschaltung der Atomreaktoren in Biblis dem Konzern bei höheren Strompreisen sogar Gewinne bescheren könnte. Aber wird der Strom teurer? Und wenn, um wie viel? Können wir uns die Energiewende überhaupt leisten? Und wollen wir das tatsächlich? Den Stand der Debatte fasst Jochen Zierhut zusammen.
Kaum haben Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten einen geradezu blitzartigen Ausstieg vereinbart, warnen Politiker von SPD, FDP und Union vor steigenden Strompreisen. Der designierte FDP-Chef Rösler will schon mal eilig Steuererhöhungen ausschließen. Ich bin gegen einen Energiesoli, sagte er der neuen Passauer Presse. Das Geld müsse an anderer Stelle im Haushalt eingespart werden. Auch neue Schulden dürfe es nicht geben. Wo eingespart werden könnte, sagte Rösler nicht. SPD-Chef Gabriel mahnt bei NDR Info.
Es wird auch um Geld gehen und um die Finanzierung der Energiewende. Die Sozialdemokraten sind bereit, dass wir darüber reden, woher wir das im Haushalt nehmen. Aber es geht natürlich nicht so, dass die Bundesregierung sagt, wir machen mal gar nichts, wir machen einen schnellen Zeitplan und am Ende zahlen es die Stromkunden. Das wird nicht so funktionieren.
Das Problem, Details wurden beim Ausstiegsszenario im Schnellverfahren noch gar nicht besprochen. So wird über hohe Milliardenbeträge wild spekuliert, die die Energiewende kosten könnte. Durch Investitionen in erneuerbare Energien, in Stromnetze und vieles mehr. Experten von Union und FDP stellen eine grobe Schätzung an. 16 Milliarden Euro Zusatzbelastungen allein bis 2015. Vor einer hysterischen Debatte warnt dagegen Bärbel Höhn von den Grünen. Ähnlich Professor Olaf Hohmeier. Der Regierungsberater in Umweltfragen sagte WDR5.
Das kostet ein bisschen, kostet aber nicht so richtig viel. Also Überschlagsrechnungen zeigen, dass sie dort im Bereich von vielleicht 10 bis 20 Euro pro Haushalt pro Jahr liegen. Das sind die Zusatzkosten. Also auch wenn im Moment Riesenzahlen durch die Gegend geistern, es wird nicht furchtbar viel teurer werden, sondern es wird sich sehr im Rahmen halten.
Die Grünen-Politikerin Höhn verwies auf eine Regierungsstudie des vergangenen Jahres. Danach geht man bei einem schrittweisen Atomausstieg davon aus, dass der Strompreis in den nächsten Jahrzehnten weniger als 0,5 Cent pro Kilowattstunde steigt. Professor Hohmeier zu den Kosten.
Der Bund muss nicht zusätzliche Gelder dafür aufwenden, dass Netze ausgebaut werden. Das wird umgelegt auf den Strompreis und bleibt auch, wie die Bundesnetzagentur schon gesagt hat, in sehr überschaubaren Grenzen. Auch der Ausbau der Regenerativen wird über den Strompreis finanziert. Das machen wir bisher immer schon so. Das heißt, den Bundeshaushalt belastet das überhaupt nicht.
Höhn fordert, dass die Konzerne bei der Preisbildung entmachtet werden sollten. Und Linken-Chefin Lötsch, dass die Megagewinne des Energiekartells, wie sie sagt, für Sozialtarife genutzt werden. Stromversorgungssicherheit einerseits, Bezahlbarkeit von Energie andererseits. Das fordert FDP-Bundestagsfraktionschefin Homburger in seltener Eintracht mit dem SPD-Vorsitzenden Gabriel.
Nachhilfe, Musikunterricht, Sportstunden, was für viele Kinder normal ist, weil ihre Eltern es sich leisten können, das sollte mit Hilfe des sogenannten Bildungspakets auch für Kinder aus Hartz-IV-Familien bezahlbar werden. Doch nur wenige, die Anspruch darauf haben, nutzen das Angebot bisher. Bundesarbeitsministerin von der Leyen will daher nach Ostern Vertreter der Länder und der Kommunen an einen runden Tisch holen und mit ihnen darüber beraten, was geschehen muss, damit die Leistungen aus dem Bildungspaket von den Kindern auch wirklich genutzt werden können. Rüdiger Strauch berichtet.
Es sind keine Almosen, es ist viel Geld. Jeden Monat stehen Kindern aus bedürftigen Familien 26 Euro für Mittagessen in Schulen oder Kindertagesstätten und 10 Euro für Vereinsbeiträge zur Verfügung. 36 Euro jeden Monat, auf die etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche einen Anspruch haben. Allerdings sollen einem Bericht von Spiegel Online zufolge bisher gerade einmal 2% der Anspruchsberechtigten einen Antrag gestellt haben. Bundesarbeitsministerin von der Leyen räumt im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio ein, dass sie angesichts der geringen Resonanz enttäuscht ist.
Mich besorgt, dass es jetzt vor Ort so holprig anläuft. Und deshalb finde ich, wir sollten jetzt keine Schuldzuweisungen gegenseitig aussprechen. Das nimmt nur Zeit, sondern wir sollten uns als Verantwortliche unterhaken und Lösungen finden.
Eine Umfrage in den Jobcentern der größten deutschen Städte zeichnet ein ernüchterndes Bild. In Hamburg zum Beispiel stünden etwa 50.000 Kindern seit der jüngsten Hartz-IV-Reform Zuschüsse für Essen, Vereine oder auch Nachhilfe zu. Die Jobcenter erwarteten einen Ansturm. Eingegangen sind bisher aber lediglich 40 oder auch 50 Anträge je Stadtteil. Ministerin von der Leyen will das ändern.
Damit das Bildungspaket jetzt auch besser vor Ort umgesetzt werden kann, werde ich alle Verantwortlichen aus den Kommunen und aus den Ländern an einen runden Tisch holen, direkt nach Ostern. Wir setzen uns zusammen, erörtern die Probleme, finden Lösungen. Wichtig ist, dass die 2,5 Millionen bedürftige Kinder jetzt auch ihr Bildungspaket bekommen.
Vertreter des Erwerbslosenforums Deutschland machen die schlechte Informationspolitik der Regierung verantwortlich für die Anlaufschwierigkeiten. Die Landesministerien wiederum verweisen darauf, dass die Anspruchsberechtigten häufig schlecht informiert seien und auch kaum über Kampagnen erreicht werden könnten. Weil die neuen Hartz-IV-Gesetze seit Anfang Januar wirksam sind, können die 36 Euro monatlich aus dem Bildungspaket auch rückwirkend bezogen werden. Um das Geld auch rückwirkend abzurufen, müssten Fristen eingehalten werden. Ministerin von der Leyen will hier einlenken.
Eine Frist gibt es nur für Leistungen, die im Januar, Februar oder März bereits in Anspruch genommen worden sind, zum Beispiel das Mittagessen oder ein Schulausflug. Da gibt es eine Frist bis Ende des Monats April, die abläuft, bis man einen Antrag gestellt hat. Und wir prüfen im Augenblick, dass wir diese Frist verlängern. Denn offensichtlich wissen ganz viele Eltern noch nicht, dass sie tatsächlich dieses Geld auch bekommen können.
Erst 2% aller Berechtigten haben das Geld aus dem Bildungspaket abgerufen. Das ist ernüchternd. Aber ebenso ernüchterndes ist aus den Jobcentern der großen Städte zu hören. Dort heißt es, das Geld werde vor allem von solchen Eltern beantragt, die sich auch früher schon viel um ihre Kinder gekümmert hätten. Die wirklich Benachteiligten am Rande der Gesellschaft erreiche man nicht.
Der Umbruch im Nahen Osten ist ein Prozess, der sich an unterschiedlichen Orten mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit vollzieht. In Ägypten soll dem gestürzten Präsident Mubarak der Prozess gemacht werden. Seine nationaldemokratische Partei wurde heute per Gerichtsbeschluss aufgelöst. In Libyen dagegen scheut sich Gewaltherrscher Gaddafi nicht, die Bevölkerung mit Streubomben zu terrorisieren. Während die NATO Einsätze gegen Panzer- und Munitionsdepots fliegt und sich die Truppen Gaddafis und die Rebellen weiterhin Gefechte liefern, versuchen immer mehr Menschen der Kampfzone zu entfliehen. Esther Saoub berichtet.
Sie sehen erschöpft aus und doch auch erleichtert. Über 1000 Frauen, Männer und Kinder aus der belagerten Stadt Misrata sind in der vergangenen Nacht sicher in Benghazi angekommen. Es ist der erste große Flüchtlingstransport der Internationalen Organisation für Migration, IOM, die mit einem griechischen Schiff verletzte und erschöpfte Einwohner Misratas übers Meer gerettet hat. Es sind Gastarbeiter, die meisten von ihnen kommen aus Bangladesch und Ägypten. Sie sind Teil einer Gruppe von 8000, die sich in den Hafen von Misrata geflüchtet haben und dort seit Wochen versuchen, aus Libyen rauszukommen. Der Iraker Amr Fadil beschreibt die Situation in der Stadt. Wir waren extrem starkem Beschuss ausgesetzt. Und dann, als Gaddafis Milizen in die Stadt kamen, haben sie unsere Häuser besetzt und ihre Scharfschützen auf die Dächer geschickt. Von da aus haben sie willkürlich auf Zivilisten geschossen, die in der Straße waren. Dies sei die Wahrheit, fügt er noch hinzu. Wohl um den Legenden zu widersprechen, die das libysche Fernsehen verbreitet. Verletzte werden auf Bahren aus dem Schiff gebracht, Frauen weinen vor Erschöpfung. Am Hafen von Benghazi stehen Busse bereit, die die Menschen in eines der Flüchtlingslager oder ins Krankenhaus bringen sollen. Die Migranten erzählen von massivem und dauerhaftem Beschuss der Stadt. Mindestens 120 Raketen seien dort in den letzten Tagen eingeschlagen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Gaddafis Truppen vorgeworfen, in Misrata Wohngebiete zu beschießen, und zwar mit Streubomben, einer seit August 2010 international geächteten Munition. Mindestens 3 Explosionen von Streubomben habe die Organisation beobachtet, heißt es in deren jüngstem Bericht. Eine Untersuchung der Munition zeige, dass es sich um in Spanien produzierte tödliche 120mm Projektile des Typs MAT-120 handle. Sie explodieren in der Luft und setzen 21 Geschosse frei. Die Verwendung dieser Munition in Wohngebieten bedeutet eine große Bedrohung für die Zivilbevölkerung, sagte der zuständige Abteilungsdirektor von Human Rights Watch. Auch ein Mitarbeiter der Flüchtlingsorganisation IOM bezeichnet die Situation in Misrata als sehr bedrohlich. Wir haben es mit verschiedenen Schwierigkeiten zu tun. Die erste ist die Sicherheitslage. Es ist sehr gefährlich in Misrata, für uns ebenso wie für die Migranten. Die zweite Schwierigkeit ist die Zeit, denn für einen bedeutenden Teil der Einwohner tickt die Uhr. Es gibt eindeutige Zeichen der Mangelernährung. Viele sind dehydriert, denn sie haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung oder Gesundheitsversorgung. Einige von ihnen werden sterben. Die Vereinten Nationen haben schon vor Tagen zu einer Feuerpause für die belagerte Stadt Misrata aufgerufen, damit Hilfsorganisationen hinein und Flüchtlinge raus können. Doch Gaddafis Milizen machen bislang keine Anstalten, die Belagerung oder den Dauerbeschuss zu unterbrechen.
In Syrien gibt es keine Kämpfe, aber das Regime ließ in den letzten Wochen die Sicherheitskräfte ebenfalls mit Gewalt gegen Demonstranten vorgehen. Nach Schätzungen von Menschenrechtsaktivisten sind dabei bis zu 250 Menschen getötet worden. Doch weiterhin gingen Tausende mit dem Ruf nach mehr Freiheit und Demokratie auf die Straßen, so auch heute. Und nun scheint ihr Ruf bei Präsident Assad ein offenes Ohr gefunden zu haben. Carsten Kühntop berichtet.
Der syrische Präsident Bashar al-Assad rechnet damit, dass der Notstand, der seit Jahrzehnten in Kraft ist, im Laufe der kommenden Woche aufgehoben wird. Vor der neuen Regierung in Damaskus sagte Assad, der Ausschuss zur Prüfung der Angelegenheit habe seine Empfehlungen vorgestern abgegeben und diese Empfehlungen müssten innerhalb weniger Tage umgesetzt werden. Den Notstand aufzuheben werde Syrien nicht weniger, sondern mehr innere Sicherheit bringen. Assad sprach von einer Kluft zwischen der Regierung und dem Volk. Diese müsse verkleinert und mit Vertrauen gefüllt werden. Der Präsident sagte, er habe in den letzten Wochen vielen Bürgern zugehört. Die Menschen hätten legitime Forderungen. Die Welt sei im Wandel, sagte Assad und wörtlich, auch wir müssen uns ändern. Er wolle einen umfassenden Dialog mit dem Volk. Der Präsident bedauerte die Toten der letzten Wochen. Die Würde der Menschen sei verletzt worden. Dies war Assads zweite Rede seit Beginn der Proteste in Syrien. Ihr Ton war konziliant. Zwar erwähnte der Staatschef einmal mehr eine ausländische Konspiration gegen das Land, doch die Offenheit, mit der er Missstände eingestand, dürfte zumindest einige derjenigen zufriedenstellen, die in den letzten Wochen gegen die Regierung protestiert haben. Gestern hatte es zum ersten Mal auch in der Hauptstadt Damaskus Demonstrationen gegeben.
Pakistan und Afghanistan wollen einen gemeinsamen Ausschuss einrichten, um Friedensgespräche mit den Taliban voranzutreiben. So verkündeten es heute der afghanische Präsident Karzai und der pakistanische Ministerpräsident Gilani nach einem Treffen in Kabul. Währenddessen bekannten sich die Taliban zu einem mörderischen Selbstmordanschlag auf einen Armeestützpunkt im Osten des Landes. Ihm fielen NATO-Soldaten wie afghanische Soldaten zum Opfer. Für die NATO war es der schwerste Anschlag seit Monaten. Die Einzelheiten von Jürgen Webermann.
Am Krankenhaus von Jalalabad herrscht Hochbetrieb. Vor dem Gebäude fahren immer wieder Jeeps der afghanischen Armee und der internationalen ISAF-Truppen vor. Angehörige der afghanischen Soldaten sind gekommen. Sie wollen Blut spenden, um eine Versorgung von Verletzten sicherzustellen. Mehrere Soldaten sind bereits eingeliefert worden. Sie hatten am Aufbau eines Stützpunkts gearbeitet, als die Bombe explodierte. Immerhin, die Verwundeten seien außer Lebensgefahr, sagt der zuständige Krankenhausarzt. 8 Verletzte wurden eingeliefert. Wir konnten sie gut versorgen. Sie werden wohl schon bald wieder entlassen. Für 5 ISAF-Soldaten und 5 Afghanen kam jede Hilfe aber zu spät. Am Tor der Baustelle hatte sich der Angreifer in die Luft gesprengt. Allem Anschein nach handelt es sich um einen Taliban-Kämpfer. Ein Sprecher der Extremisten erklärte, man habe den Mann vor einem Monat zur Armee geschickt. Dort sollte er anheuern und später als Selbstmordattentäter aktiv werden. Gerade in den vergangenen Tagen hatten sich die Berichte über Anschläge in Afghanistan wieder gehäuft. Am Dienstag sprengte sich ein Mann während einer Stammesversammlung ebenfalls im umkämpften Osten Afghanistans in die Luft. Sein Ziel war ein Vertrauter von Präsident Karzai. Und in Kandahar in Südafghanistan fiel gestern ein Polizeichef den Taliban zum Opfer. Auch dort hatte der Angreifer eine Uniform getragen. Dem ARD-Hörfunkstudio Südasien hatte der Polizeichef noch vor wenigen Wochen gesagt, gesagt, die Stadt sei mittlerweile sicher. Allerdings befürchten Beobachter, dass die Taliban zum Frühjahr wieder aktiver werden dürften. Eine Gefahr, die auch der ISAF-Chef und US-General Petraeus kennt.
We know that the Taliban wants to regain its momentum to take back some of these important safe havens that it lost.
Wir wissen, dass die Taliban nur darauf warten, ihre zuletzt verlorenen Rückzugsgebiete wieder zu erobern. Vor allem auch in Südafghanistan, in der Gegend von Kandahar, wird dies wohl der Fall sein.
Kandahar, Mullah Omar's hometown, and Jari and Panjwai districts, for example.
Die Strategie der Taliban könnte es demnach sein, zunächst durch gezielte Anschläge die Armee und die Polizei Afghanistans weiter zu destabilisieren. Wie geschickt die Extremisten dabei vorgehen, das hat der heutige Anschlag gezeigt. Der Attentäter war seit Wochen auf der Militärbaustelle eingesetzt. Offenbar hatte niemand von seinem Plan etwas mitbekommen.
Wieder erschütterte ein Nachbeben Japan, heute in der Region nördlich der Hauptstadt Tokio. Größere Schäden richtete es offenbar nicht an. Und so konzentrieren sich alle Kräfte in Japan denn weiterhin darauf, die vorhandenen Schäden durch das große Beben und die Gefahr durch die Havarie im Atomkraftwerk Fukushima zu bewältigen. Aus Tokio, Horst Kleuser.
Japan kämpft an vielen Fronten, um den Folgen der Katastrophen zu begegnen. Spekuliert wird derzeit über eine völlige Neuordnung der Elektrokonzerne. Nach einem Papier, das der Zeitung Asahi Shimbun vorliegt, könne die Regierung einen Bankrott von TEPCO anstreben, um danach Teile des viertgrößten Stromkonzerns der Welt völlig neu zu ordnen. Auch andere Firmen wären betroffen. Gleichzeitig versucht man am Kraftwerk, die Radioaktivität im Meer durch das künstliche Mineral Zeolit zu mindern, das strahlende Partikel bindet. Angeblich ist die Belastung im Meer deutlich zurückgegangen. Am Reaktor selbst geht das Abpumpen der verseuchten Kühlflüssigkeit sehr langsam weiter. Die Nuklearbehörde versichert jedoch, dass die Lage stabiler sei als noch vor einer Woche. Es wird jetzt erwogen, nicht die internen Kühleinrichtungen zu reparieren, sondern außen ganz neue zu installieren. TEPCO soll schon Dutzende solcher Wärmetauscher bestellt haben. Das wäre in der Tat der erste konstruktive Schritt seit Tagen. Denn zur Verwunderung vieler hält das Abpumpen der hochradioaktiv verseuchten Wassermengen mit dem neu hinzugefügten Kühlwasser nicht mit. Der Wasserpegel in den Gebäuden und unterirdischen Tunneln steigt wieder an. Am Samstagvormittag hatte die Erde in Tokio und weiter nördlich wieder zweimal heftig gebebt. Trotz Stärke 5,9 kam es aber nicht zu Schäden oder Verletzten. Auch von den Kraftwerksblöcken Fukushimas, das 250 Kilometer nördlich liegt, wurden weder neue Strahlenbelastungen noch Gebäudeschäden oder Stromausfälle berichtet. Auf den Straßen Tokios waren heute vereinzelt Proteste gegen Atomkraft zu beobachten. Doch ein Demonstrationszug im sehr lebendigen Stadtteil Shibuya lockte nur etwa 150 bunt gekleidete Demonstranten aller Altersgruppen an. Ein politischer Redner der japanischen Grünen blieb an gleicher Stelle völlig unbeachtet. Größere Sorgen machen der Regierung offenbar die wirtschaftlichen Konsequenzen der Katastrophen. Zahlreiche Länder, so auch die Bundesrepublik, raten noch von Reisen auch nach Tokio oder Yokohama ab. Der Tourismus bricht ein. Russland allerdings will nach eigenen Messungen die Warnungen jetzt revidieren. Viele Länder, darunter China, Südkorea und Russland, erließen Importbeschränkungen für japanische Produkte, besonders Lebensmittel. Brasilien, ein Land, in dem 1,8 Millionen Japaner leben, will sie wieder lockern, wenn Japan Strahlenfreiheit garantiert. Derweil bahnt sich im Nordosten, dem vom Tsunami am schlimmsten betroffenen Gebiet, ein wenig Normalisierung an. Die ersten Schulen eröffnen provisorisch, obwohl über 100 völlig zerstört und mehr als 1000 Schüler und Lehrer getötet wurden. Bis Ende April sollen etwa 1200 Behelfshäuser gebaut werden und auch der Fischfang beginnt langsam, obwohl 70% der Fangflotte zerstört wurden.
Vor einer Woche konnten die Nigerianer ihr Parlament neu wählen. Und heute waren die rund 73 Millionen Wähler in Afrikas bevölkerungsreichstem Land schon wieder aufgerufen, zu den Urnen zu gehen. Diesmal sollten sie den Präsidenten neu bestimmen. Wie der Wahltag verlaufen ist und worum es geht, schildert Hendrik Burs.
Get accredited there and then be patient to wait. Please make sure you join the queue.
Melden Sie sich bei Ihrer Wahlstation an und bringen Sie Geduld mit. Ein guter Rat von der Radiomoderatorin von Capital FM für die Hörer in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Nigeria bekommt einen neuen Präsidenten. Der Favorit ist der amtierende Staatschef, Amtsinhaber Goodluck Jonathan. Sein aussichtsreichster Rivale heißt Muhammadu Buhari.
We are expected this time around the General Muhammadu Buhari.
Wir hoffen, dass General Buhari die Wahl gewinnt, wenn Gott will, inshallah.
Inshallah. By the will of God.
Wir haben nicht genug Wasser, wir haben schlechte Straßen. Aber wenn Jonathan Präsident wird, dann wird er für uns sorgen. Er ist ein guter Mann. Gott schütze ihn. Wir werden für ihn beten.
Die Wahl hat rund 73 Millionen Nigerianer elektrisiert. So viele haben sich in die Wählerlisten eingetragen und können ihr Kreuz machen. Der logistische Aufwand ist enorm. Um Wahlbetrug zu vermeiden, den es bei der letzten Wahl vor 4 Jahren massiv gegeben hatte, musste jeder Wähler seinen Fingerabdruck abgeben. Mehr als 240.000 Polizisten sind im Land stationiert. Die Grenzen sind vorübergehend geschlossen. Autofahren ist nur mit Ausnahmegenehmigung erlaubt. So konzentriert sich das öffentliche Leben in Afrikas bevölkerungsreichstem Land völlig auf die Wahl. Der Favorit Goodluck Jonathan ist der Kandidat der Demokratischen Volkspartei PDP. Sie hat seit dem Ende der Militärherrschaft 1999 alle Wahlen gewonnen. Jonathan wird auch von politischen Gegnern hoch angerechnet, dass er an die Spitze der Wahlkommission einen unabhängigen Fachmann gesetzt hat. Im Vielvölkerstaat Nigeria gefällt es aber nicht allen, dass der Christ Jonathan, wenn auch unfreiwillig, das Wechselspiel der Religionen durchbrochen hat. Er übernahm im vorigen Jahr die Macht, nachdem Präsident Yar'Adua, ein Moslem, während der Amtszeit verstorben war. Das dürfte Jonathans Gegenkandidaten aus dem muslimischen Norden Nigerias mehr Zulauf bringen, dem früheren Militärführer Buhari und dem Ex-Chef der Antikorruptionsbehörde Ribadu. Wer auch immer Nigeria führen wird, seine Agenda wird lang sein. Die Menschen bewegt die große Armut, die hohe Arbeitslosigkeit und die schlechte Sicherheitslage im Land.
Was können die größten Industrienationen und die wichtigsten Schwellenländer tun, um eine neue globale Wirtschafts- und Finanzkrise zu verhindern? Darum ging es bei den Beratungen der G20-Finanzminister im Rahmen der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington. Im Visier hatten sie, nicht zum ersten Mal, die Ungleichgewichte zwischen den großen Wirtschaftsmächten. Doch diesmal einigten sie sich auf konkrete Schritte, wie diese bekämpft werden sollen. Silke Hasselmann aus Washington.
Auch heute hat Wolfgang Schäuble in Washington viel zu tun. So trifft sich die deutsche Delegation mit der mexikanischen, weil diese beiden G20-Länder Vorschläge für eine Währungsreform erarbeiten und im Herbst entscheidungsreif vorlegen sollen.
Wir haben viele Fortschritte seit der Krise des Jahres 2008 erreicht. Wir dürfen aber das Momentum nicht verlieren. Das ist eine der Sorgen, dass je mehr man das Gefühl hat, die Krise ist doch ein Stück weit überwunden, umso eher besteht die Gefahr, dass man in den Anstrengungen nachlassen könnte. Genau dies wollen wir nicht tun.
Derweil gibt es erste Ergebnisse aus Washington zu berichten und auch die haben mit dem Schwung zu tun, der nicht verpuffen dürfe. Die Finanzminister der 20 größten Industrie- und Schwellenländer seien in der Lage gewesen, das Momentum von vor 2 Jahren beizubehalten, freute sich Christine Lagarde, die französische G20-Finanzministerpräsidentin. Wir erinnern uns, damals taumelte der Großteil der Welt von der Finanzmarkt in die Wirtschaftskrise, der akute Handlungsdruck war enorm. Aber Milliarden wurden in Banken, Versicherungen, Rettungsschirme, Staaten gepumpt. Nicht zuletzt durch den Internationalen Währungsfonds. Soweit soll es nicht wiederkommen, hatten sich die 20 Großen von Brasilien bis USA damals geschworen. Nicht, dass wir von einem rasanten Tempo sprechen können. Dafür haben zu viele Mitspieler zu viele teils gegenläufige Einzelinteressen. Doch immerhin, künftig sollen wirtschaftliche Ungleichgewichte bei G20-Staaten rechtzeitig unter die Lupe genommen werden. Die Finanzminister haben sich darauf geeinigt, dass große Schulden und riesige Haushaltslöcher wie in Amerika zu besichtigen ebenso gefährliche Ungleichgewichte sein können wie eine zu geringe oder zu hohe Sparquote der Bevölkerung, eine künstlich abgewertete Währung wie beim chinesischen Yuan oder enorme Exportüberschüsse in der Handelsbilanz eines Landes, was vor allem für Deutschland gilt. Die hier genannten Staaten dürften mit als erste in die Tiefenprüfung kommen, auch wenn Christine Lagarde keine Namen nannte, bis auf eine Ausnahme.
As a result of that, seven countries, clearly the most systemic ones, the ones
wir haben uns auf 7 Staaten verständigt, die wegen ihrer Wirtschaftskraft eindeutig am meisten systemrelevant sind. Dazu zählen wir all jene Länder, deren Bruttoinlandsprodukt mehr als 5% innerhalb unserer Gruppe der 20 ausmachen. Sie können selbst errechnen, wer das wohl ist. Ich freue mich aber, Ihnen mitteilen zu können, Frankreich steht auf dieser Liste der 7. Es heißt auch Japan, Indien, Großbritannien seien gemeint. Moment. Dazu eben die USA, China und Deutschland, was zumindest Finanzminister Schäuble nicht allzu sehr beunruhigt. Er hatte im Vorfeld viel Kraft investiert, um durchzusetzen, dass bei einzelnen Eurozonenmitgliedern immer auch in Betracht gezogen wird, wie der Euro dasteht. Und da, so Wolfgang Schäuble, werde man rasch eine ausgeglichene Bilanz feststellen, und zwar nicht zuletzt wegen der deutschen Exportüberschüsse.
Der mutmaßliche Mörder ist gefasst. Den Mord an dem 9-jährigen Dennis hat er gestanden, ebenso wie die Tötung zweier weiterer Jungen. Doch für die Ermittlungsbehörden ist der Fall damit nicht abgeschlossen. Sie überprüfen, ob der Verhaftete für weitere Kindermorde oder Missbrauchsfälle verantwortlich ist. Einen Bericht, dass der Mann auch Pflegekinder betreut haben soll, wollte die zuständige Polizeisprecherin weder bestätigen noch dementieren. Was die Ermittlungsbehörden mitteilen, fasst Carsten Bunjes zusammen.
Der 40 Jahre alte gebürtige Bremer ist 2005 und 2006 aktenkundig als Straftäter in Erscheinung getreten. Das sagte Wilhelm Möllers, Sprecher der Hamburger Staatsanwaltschaft. 2005 habe der Mann zwei Jungen am Bauch gestreichelt. Dabei sei es aber nicht zu schwereren Misshandlungen gekommen. Zu diesem Zeitpunkt soll er sich als Diplom-Sozialpädagoge ausgegeben haben. Unklar ist, wie der Kontakt mit den Opfern zustande kam. Gegen Zahlung einer Geldauflage von 1.800 Euro wurden die Verfahren gegen den Mann eingestellt. Bei seiner Festnahme war der 40-Jährige formal juristisch nicht vorbestraft, trotz der Taten. 2006 erpresste der 40-Jährige einen Mann aus Berlin mit kinderpornografischen Fotos. Er forderte 20.000 Euro, scheiterte jedoch bei der Geldübergabe. Ein Hamburger Gericht verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe von 10 Monaten, in der er sich völlig unauffällig verhielt, so Staatsanwalt Möllers. 2007 geriet der Mann ins Visier der Soko Dennis. Der 40-Jährige war als norddeutscher Sexualstraftäter registriert. Wie lange schon? Dazu wollte die Polizei keine Angaben machen. Die Soko Dennis forderte Anfang März diesen Jahres die Strafakten der drei Fälle an, um sie auszuwerten, so die Staatsanwaltschaft Hamburg. Am Mittwoch wurde der Täter dann festgenommen.
Und nun zum Ende des Echo des Tages noch das Wichtigste vom Sport, was heute passiert ist, dazu Arndt Borsen.
Und wir schauen als erstes kurz auf das Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Werder Bremen hat Schalke 04 zu Gast. Es sind knapp 25 Minuten gespielt und es steht noch 0:0. Jetzt zu den Partien des Nachmittags. Beginnen wir mit dem Topspiel, dem Nordderby Hamburger SV gegen Hannover 96. Ein torloses Derby. Michael Augustin über ein 0:0 unentschieden, das zumindest auf einer Seite Treffer verdient gehabt hätte.
Die Hamburger hatten vor 57.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena mehr Ballbesitz, aber weniger Chancen. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die 96er ausreichend Möglichkeiten, um ein Tor zu erzielen. Die beste in der 15. Minute, als HSV-Verteidiger Diekmeyer den Schuss von Rausch kurz vor der Torlinie klären konnte. Die Hamburger versuchten immer wieder das Tempo zu drosseln und kamen in den entscheidenden Szenen oft einen Tick zu spät. Bitter für Hannover, Pinto und Torjäger Yakunan fehlen am kommenden Spieltag in Freiburg wegen Gelbsperren. Ein Nachteil im Kampf um einen Champions-League-Platz. Der HSV dagegen hat erneut die Chance vergeben, sich den Europa-League-Plätzen zu nähern.
Im zweiten Nordduell des Tages gab es auch keinen Sieger. Im Abstiegsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli hieß es am Ende 2:2. Glück und Unglück lagen dabei ganz nah beieinander, wie Holger Gersker berichtet.
Das Unentschieden sah zwei Verlierer. Mit dem umkämpften 2:2 rückten sowohl der VfL Wolfsburg als auch der FC St. Pauli einen Schritt näher Richtung zweite Liga. Dabei waren die Hamburger über 90 Minuten besser, nutzten aber im Gegensatz zum Rivalen nur einen Bruchteil ihrer Möglichkeiten. Wolfsburg ging sogar 6 Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch Mario Mandzukic in Führung, allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Nach dem Seitenwechsel wurde dann aber St. Pauli für das mutige Spiel nach vorn zweimal belohnt. Dennis Naki schoss nach einer Stunde sein erstes Bundesligator. In der 77. Minute brachte Matthias Lehmann seine 11 sogar in Führung. In beiden Situationen glänzte Charles Taki als Vorbereiter. Aber wie so oft in dieser Saison brachte St. Pauli den Vorsprung nicht ins Ziel. 2 Minuten vor dem Abpfiff durfte Jan Pollack für den VfL Wolfsburg den glücklichen 2:2 Ausgleich köpfen.
Beim 1. FC Köln ist heute die beeindruckende Heimserie von zuletzt 7 Siegen in Folge gerissen. Es setzte die erste Niederlage mit 1:3 gegen den VfB Stuttgart. Trainer Frank Schäfer glaubt nicht, dass sich sein Team vor der Partie zu sicher gefühlt hatte.
Jeder weiß, wie die Situation ist. Jeder weiß, dass wir eben noch lange nicht gerettet sind. Und deshalb glaube ich nicht, dass das mit Selbstsicherheit zu tun hat. Jeder wusste, um was es heute ging. Und wir tun gut daran, wenn wir uns wirklich auf das konzentrieren, was jetzt hier im Moment eben ansteht. Ja, uns nur darauf konzentrieren, dass wir eben hier die nötigen Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern.
Im Kampf um den Klassenerhalt kassierte auch der 1. FC Kaiserslautern eine Heimpleite. Er unterlag dem 1. FC Nürnberg 0:2. Das einzige Gastgeberteam, das heute jubeln durfte, ist 1899 Hoffenheim. Die Hoffenheimer gewannen mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Morgen spielt Leverkusen bei Bayern München und Tabellenführer Dortmund empfängt Freiburg. In der zweiten Liga verlor Osnabrück mit 0:4 bei Hertha BSC und Duisburg unterlag auswärts Cottbus 1:3. Und in der Formel 1 hat Sebastian Vettel das Qualifying zum Großen Preis von Shanghai in China gewonnen und startet morgen von der Pole Position.
Das war der Sport und das waren die Informationen im Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse und wünscht einen schönen Abend.